Eins, zwei, drei, vier. Ja, da sind wir, ne? Okay. Ja, schönen guten Morgen auch von mir an euch heute an diesem Tag, der ja, wie Christian uns schon heute Morgen so ein bisschen vor Augen geführt hat, was wir im Moment nicht sehen, wenn wir rausgucken, zumindest mal, das ist ein Trüber. Dankeschön, liebe Frau Moog, ja, Moog. Schwester Moog. An diesem trüben und verregneten und nebelverhangenen und fast zur Depression motivierenden Tag. Umso mehr freue ich mich, euch jetzt in meine Predigt oder in meine Gedanken mit einer umso, naja, zumindest mal schönen Einleitung hoffentlich mitnehmen zu können. Nämlich, lasst uns vorstellen, obwohl die Urlaubszeit schon vorbei ist, lasst uns vorstellen, ihr seid doch noch in Urlaubsstimmung und auch auf dem Weg in den Urlaub. Und ihr habt euch einen Urlaubsort ausgesucht, der im Grunde genommen ja nicht so vom Tourismus überlaufen ist. Ihr habt euch irgendein Land in Afrika ausgesucht, in dem der Tourismus noch in den Kinderschuhen steckt, ne, weil ihr das Ursprüngliche erleben wollt. Und jetzt seid ihr da angekommen, seid in eurem Hotel oder es ist ein Hotel, so annähernd etwas. Und das ja doch für euch schön in dem Augenblick, zumindest empfindet ihr es so, eure Nachbarn sind auch Deutsche, eine deutsche Familie, vielleicht mit zwei Kindern. Und ihr habt euch kennengelernt und es ist ein gutes Zusammensein. Ihr seid nämlich an einem Tag mit ihnen zusammen in eurem Zimmer und plötzlich passiert das Unvorhergesehene. Ihr rutscht aus und schlagt auf den Boden, stützt euch mit der Hand ab und es macht ein lautes und vernehmliches Knack. Ja, die Claudia zieht schon die Schultern ein und zückt schon den ersten Hilfekasten, aber es ist nur eine Geschichte, Claudia. Unfall. Afrika. In einem Land, wie ich eben beschrieben habe, noch nicht so alles professionell, wie wir es aus Spanien, der Türkei kennen. Und jetzt zum Arzt, bei dem Gedanken wird euch mulmig. Da sagt der Mann von diesem Ehepaar, was ihr kennengelernt habt, dass er sich medizinisch auskennt. Er hätte schon oft seine eigenen Kinder, ja sogar schon seine eigene Frau behandelt. Verrenkungen, äußere Wunden, Schnittwunden, ja, er hätte sogar schon mal einen Bruch bei seinen Kindern geschient. Und sie wären damit nicht zum Arzt gegangen. Auf Nachfrage von euch stellt sich heraus, dass der gute Mann Industriekaufmann ist. Sein Wissen und sein Können ist tatsächlich nur Naturtalent. Ihr schaut euch den Arm des Kindes an, der mal gebrochen war, und er sieht wirklich tipptopp aus, also perfekt. Und die ganze Familie spricht in höchsten Tönen von den Talenten ihres Vaters. Talent, ja, erwiesenermaßen, aber kein Abschluss, kein Zertifikat, keine Schule, nicht mal einen Lehrgang beim Roten Kreuz hat der gute Mann. Also, was tun? In diesem Land nach dem nächsten Doktor suchen, vielleicht ein Krankenhaus finden, dort, wo es ausgebildete Ärzte geben würde, mit Abschluss und mit Zeugnis, nur wo werden diese Ärzte in diesem Land ihren Abschluss gemacht haben? Und wer wird diesen Ärzten vielleicht in einem Busch-Krankenhaus ihr Zertifikat ausgestellt haben? Wer hat ihnen die Prüfung abgenommen? Also auf gut Deutsch fragt ihr euch, wie viel Wert hat ein Diplom in solch einem Land? Also, die Frage spitzt sich langsam zu, der Arm schmerzt und die Frage bleibt: Talent auf der einen Seite oder doch lieber zum Diplom auf der anderen Seite? Beides kann richtig sein. Beides kann zur Heilung führen. Aber die Frage ist, wem oder was vertraut ihr in diesem Augenblick? Und ich denke, in unserem Predigtext von heute Morgen wurde eine Gemeinde vor eine ähnliche Situation gestellt. Nämlich vor die Frage, Talent oder Diplom? Wem vertraue ich? Befähigung oder einem Zertifikat? Der Kraft, der sichtbaren Kraft oder einem Stück Papier, von dem ich nicht genau weiß, wie viel Wert es hat. Lass uns aufschlagen, die Bibel dabei haben. Unseren Predigtext finden wir heute im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 17 bis 3, Vers 12. 2. Korinther 3, 2, Vers 17 bis 3, Vers 12. Da heißt es, denn viele verbreiten die Botschaft von Gott wie solche, die Handel treiben. Wir jedoch predigen völlig aufrichtig. Wir reden, als ob unsere Worte aus Gott selbst kämen, in der Verantwortung vor Gott und in der Kraft von Christus. Fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir vielleicht Empfehlungsschreiben an euch oder von euch, wie gewisse Leute das nötig haben? Ihr seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen, anerkannt und gelesen von allen Menschen. Ihr zeigt ja selbst, dass ihr ein Brief von Christus seid, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, aufgezeichnet nicht auf Steintafeln, sondern auf menschliche Herzen. Solch ein Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns aus dazu fähig gewesen wären und uns selbst etwas zuschreiben könnten. Nein, unsere Befähigung kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein, des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod, der Geist Gottes aber führt zum Leben. Schon der Dienst für das Gesetz, das mit Buchstaben in Steintafeln eingraviert war und den Tod brachte, hatte eine so herrliche Ausstrahlung, die später allerdings wieder verging, dass die Israeliten dem Mose nicht ins Gesicht sehen konnten. Welche Herrlichkeit muss dann der Dienst haben, der in der Kraft des Geistes geschieht? Wenn schon der Dienst, der den Menschen die Verurteilung brachte, mit solcher Herrlichkeit ausgestattet war, welche herrliche Ausstrahlung wird dann der Dienst haben, der den Menschen den Freispruch bringt? Im Vergleich mit dieser überragenden Herrlichkeit ist jene Herrlichkeit gar nichts. Wenn schon das, was vergehen muss, durch Herrlichkeit gekennzeichnet war, wie viel mehr wird die Herrlichkeit Gottes dann von dem ausstrahlen, was bleibt? Weil wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großer Offenheit auf. Paulus schreibt hier in diesem Text an die Gemeinde in Korinth. Er schreibt dafür nicht nur in seinem Sinn, sondern auch in dem Sinn und in dem Namen seiner Begleiter. In dem Fall war es, wenn wir den Brief Anfang mal lesen, zumindest mal der Timotheus, in dessen Namen er auch schreibt. Die Gemeinde kannte Paulus sehr gut, war er doch sogar ihr Gründer gewesen. Bei seinem ersten Aufenthalt in Korinth gründete er die Gemeinde und blieb circa 1,5 Jahre in dieser Stadt. Viel Zeit war vergangen und inzwischen hatten sich die Gemeinden im Vorderen Orient, in Kleinasien, in der heutigen Türkei, etabliert. Ein geistliches Leben war entstanden, auch ein Austausch zwischen den Gemeinden hatte sich gebildet. Es gab sogar umherreisende Prediger, die nicht selten von ihren Familien und von einem gewissen Pulk von Freunden und Helfern begleitet wurden. Und doch, tatsächlich, wurde es selbst in Kleinasien, und wir reden ja hier nicht von Deutschland, wurde es auch in dieser Gegend immer wichtiger, dass sich diese Prediger, diese umherreisenden Pastoren, auch ausweisen konnten. Na, wir würden einfach eigentlich denken, dass das eine deutsche Tugend, eine deutsche Anforderung wäre, aber selbst dort schien es immer wichtiger zu werden, dass sich diese Menschen ja irgendwie ausweisen konnten und irgendwie zertifizieren konnten, wer sie denn waren und woher sie denn stammten. Es wurden, wie es auch in unserem Text heißt hier, Empfehlungsschreiben ausgestellt. Briefe, die diese Lehrer und Prediger einer Autorisierung bescheinigen. Ich habe so gedacht, das deutsche Beamtenherz jubelt an dieser Stelle. Paulus und seine Begleiter hatten diese Schreiben nicht. Sie verzichteten ganz bewusst darauf. Das Ergebnis dieser Entscheidung merkten sie selbst in der Gemeinde, die Paulus gegründet hatte. Er wurde hinterfragt. Ohne offizielles Schreiben, ohne Diplom, ohne etwas, das ihn in all den Jahren, wo er nicht da war, ja irgendwie doch auszeichnen könnte, wo man wüsste, wo man dran ist mit ihm. Wie vertrauenswürdig war dieser Mensch noch und seine Begleiter? Aber noch mehr als die Frage der Vertrauenswürdigkeit ist und war wahrscheinlich die Frage, wie wirksam, kraftvoll und geistlich kann ein Dienst von Menschen sein, die sich eben nicht durch ein offizielles Papier auszeichnen können? Paulus hat darauf eine Antwort. In Vers 1 heißt es da: Fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir vielleicht Empfehlungsschreiben an euch oder von euch, wie gewisse Leute das nötig haben? Die Frage, die sich mir an dieser Stelle gestellt hat, wie ich das so gelesen habe und das auf mich habe wirken lassen, ist auch die Frage, die ich euch stellen möchte. Von wem oder was erwartest du geistliche Autorität? Was sind in deiner Vorstellung Dinge, Menschen oder Botschaften, die du bereit bist, an dein Herz zu lassen, weil du sagst, ja, diesem Menschen, dieser Botschaft vertraue ich, weil diese Person auf der richtigen Bibelschule war, weil diese Person aus der richtigen Gemeinde kommt und ein Zeugnis mitbringt? Von wem oder was erwartest du geistliche Autorität? Was ist für dich Kennzeichen von geistlicher Befähigung oder geistlicher Beauftragung? Wen lässt du an dein gebrochenes Handgelenk, an deine Seele, an dein Herz, an deinem inneren Menschen arbeiten? Welche Worte von wem gesprochen lässt du zu, lässt du gelten, vertraust du? Durch was wird für dich ein Mensch autorisiert? Paulus schreibt an die Gemeinde, die er gegründet hat, die er kannte, die er lieb hatte. Und er hat eine Antwort für sie. Ihr seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen, anerkannt und gelesen von allen Menschen. Ihr zeigt ja selbst, dass ihr ein Brief von Christus seid, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Aufgezeichnet nicht auf Steintafeln, sondern auf menschliche Herzen. Paulus hat eine Antwort auf die Frage der Korinther nach einem Empfehlungsschreiben. Sie selbst waren die Antwort darauf. Ihr seid unser Empfehlungsbrief. Ihr zeigt ja selbst, dass ihr ein Brief von Christus seid. Geschrieben eben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Geschrieben nicht in Steintafeln, sondern auf menschliche Herzen. Paulus möchte sich nicht hinter einem Papier verstecken. Dies widerspricht zutiefst seinem Verständnis. Denn auch für ihn selbst ist das die wichtige Frage. Was kann und soll die entscheidende Kraft in meinem Leben sein? An was möchte auch ich mich messen lassen? Und er gibt in diesem kurzen Abschnitt schon eine kurze Antwort auf das, das in seinem Leben gelten soll und woran er sich selbst messen lassen möchte. Es ist nicht die Tinte, es ist der Geist des lebendigen Gottes. Aber auch wenn er auf das mündliche oder schriftliche Zeugnis von Menschen verzichtet, so macht er sich aber auch nicht selbst zum Maßstab seines Dienstes. Er misst sich nicht an sich selbst. Und er gibt frei und offen zu, dass auch das ziemlich hoffnungslos gewesen wäre, wenn er es denn getan hätte. Denn da heißt es weiter in unserem Text, nicht, dass wir von uns aus dazu fähig gewesen wären und uns selbst etwas zuschreiben könnten. Nein, unsere Befähigung kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod, der Geist Gottes aber führt zum Leben. Wir lesen wie so oft solche Texte in einer Leichtigkeit runter und unser Auge ist schon an so manches gewöhnt, unser Ohr an so manche Formulierung gewöhnt, dass wir manches gar nicht mehr so richtig begreifen und wahrnehmen. Aber merken wir, was hier wirklich steht? Im Berufsleben, in der Feuerwehr oder wo auch immer, in welchem Verein wir sind, zählen die Qualifikationen, zählen die Lehrgänge, die wir hinter uns haben. Der Karl-Heinz, der heute nicht da ist, der würde als ehemaliger Feuerwehrmann wissen, wie viele Lehrgänge nötig sind und dass man erst Lehrgänge absolvieren muss, um bestimmte Tätigkeit machen zu dürfen. Man arbeitet sich nach oben, weil man auf seine Fähigkeiten bauen kann. Diese Fähigkeit, mit dem sich hoffentlich anschließender Erfolg, gibt uns natürlich dann auch Selbstbewusstsein und auch innere Stärke. Und wir alle brauchen diese Erfahrung. Kinder noch mehr wie Erwachsene. Dieser eine kleine Satz, der eigentlich so leicht zu sprechen wäre, aber den man so selten hört. Das hast du gut gemacht. Nicht, sagt Paulus, dass wir von uns aus fähig gewesen wären und uns selbst etwas zuschreiben könnten. Mit so einem Satz kann man in dieser Welt keinen Blumenpott gewinnen. Bei jedem Bewerbungsgespräch, ich glaube, Harry, wenn du einen Bewerber vor dir hättest, der mit dieser Qualifikation auftaucht, ich bin von mir aus zu nichts fähig und kann mir nichts zuschreiben, ohne Worte. Aber im geistlichen Leben ist genau das der Schlüssel. Nein, schreibt Paulus, unsere Befähigung kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Und weil dieser Ansatz so fremd und so widersprüchlich ist zu dem System und der Gesellschaft, in der wir leben, führt Paulus diesen Gedanken weiter aus, um ihn begreiflicher zu machen, um ihn greifbarer zu machen. Der Text weiter bleibt im Vergleich dieser ersten Verse. Wiederum spricht Paulus von der Kraft eines Buchstabens auf der einen Seite und von der Kraft des Geistes Gottes auf der anderen. Hier wird weiter von zwei verschiedenen Kraftquellen gesprochen, die verglichen und gegenübergestellt werden. Das, was in unserem Text hier gegenübergestellt wird, ist auf der einen Seite das Alte Testament und auf der anderen Seite das Neue Testament. Auf der einen Seite ist der Dienst des Buchstabens, des Bundes, des Gesetzes und auf der anderen Seite der Dienst des neuen Bundes. Auf der einen Seite sehen wir den Diener des alten Bundes, nämlich Mose, und auf der anderen Seite die Diener des Geistes des neuen Bundes, nämlich Paulus, seine Mitarbeiter. Und ich würde sagen, heute ist es du und bin es ich. Und Paulus vergleicht sie miteinander. Und sein Fokus richtet er auf diese Frage: Wem oder was gilt meine Hoffnung auf geistliche Veränderung? Wem gilt mein Vertrauen auf geistliches Leben? Um die Gegenüberstellung in ihrer ganzen Kraft und Zielrichtung zu verstehen, muss ich einen kurzen Rückblick halten, einen Rückblick ins Alte Testament, ins Gesetz. Denn dieser alte Bund, der in unserem Text hier beschrieben wurde und wird, ist dieser Bundesschluss vom Sinai. Der alte Bund Gottes mit seinem Volk. Es war nicht irgendein Gesetz, es waren nicht irgendwelche Regeln, die Gott seinem Volk zum besseren Zusammenleben gab. Ordnungen, die einfach nur menschliches Zusammenleben etwas besser geregelt haben. Obwohl sie das auch taten, ohne jeden Zweifel. Aber dieses Gesetz war weit mehr. Es war Ausdruck des gerechten und heiligen Wesens Gottes. Sowohl dieses Gesetz als auch der Dienst an und unter diesem Gesetz, ja, sogar der Diener, in dem Fall Mose, strahlte Gottes Herrlichkeit aus. In Vers 7 in unserem Text heißt es: Schon der Dienst für das Gesetz, das mit Buchstaben in Steintafeln eingraviert war und den Tod brachte, hatte eine so herrliche Ausstrahlung, die später allerdings wieder verging, dass die Israeliten Mose nicht ins Gesicht sehen konnten. Und darauf nimmt er Bezug auf ein recht wunderliches und eine wundersame Begebenheit. Denn als Mose auf dem Berg Sinai war und dort 40 Tage in der Gegenwart Gottes zubrachte, um dort von ihm das Gesetz zu empfangen, und als er dann von diesem Berg runterkam, da war etwas mit Mose geschehen, was er selbst gar nicht wahrgenommen hatte. Denn sein Sicht leuchtete, es strahlte. Aber nicht nur einfach, wie ein Mensch strahlt, weil er glücklich ist. Es war auch nicht nur einfach ein gewisses Licht, wie so eine Art selbstreflektierende Neonbeschichtung, sondern auf seinem Gesicht lag ein Abglanz der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Und diesen Abglanz des Wesens Gottes konnten die Menschen nicht ertragen. Genauso wenig wie die Menschen die Gegenwart Gottes ertragen konnten, dort, wo Begegnungen stattgefunden haben und Menschen auf den Boden gefallen sind und gesagt haben: Weh mir, ich vergehe vor dieser Herrlichkeit, vor dieser Heiligkeit. Und eben genau diese Herrlichkeit, die auf seinem Gesicht lag, spiegelte die Herrlichkeit dieses alten Bundes wider. Der alte Bund in Buchstaben aufgeschrieben, als Gottes Gesetz den Menschen gegeben, war auch so gedacht, ursprünglich als ein Weg des Lebens. Es war dem Volk Gottes gegeben, und wenn sie sich an das Gesetz halten würden, wäre Gemeinschaft und Harmonie mit Gott möglich. Wenn sie sich daran halten würden, würde sich das Leben Gottes in seinem Volk ausbreiten, würde dieses Volk in seiner Qualität, in seiner Lebensqualität bestimmen und es gestalten. Sie mussten sich eben nur an das Gesetz halten, an das ganze Gesetz, bis auf den Buchstaben. Darin lag die Hoffnung auf geistliches Leben im Alten Testament. Darin lag die Hoffnung auf Gemeinschaft mit Gott, auf Leben und Veränderung. Halte dich an das Gesetz. Beachte die Gesetze. Und obwohl von Gott kommend und herrlich, trug dieses Gesetz trotzdem, wie es hier in unserem Vers heißt, den Tod in sich. Nochmal Vers 7. Schon der Dienst für das Gesetz, das mit Buchstaben in Steintafeln eingraviert war und den Tod brachte. Denn dieses Gesetz offenbarte, dass diejenigen, die es halten sollten, es nicht halten konnten. Wir Menschen damals wie heute, wir sind nicht gut, wir sind nicht heilig, wir sind nicht gerecht, so wie es das Gesetz war und forderte. Wir Menschen damals wie heute sind nicht in der Lage, dem Maßstab Gottes zu entsprechen und das Gesetz zu halten. Und dementsprechend konnte und kann das äußerliche Einhalten von Geboten und Gesetzen nicht zum Ziel führen. Es brachte damals und bringt den Menschen heute Gott keinen Schritt näher. Und von daher bleibt die Frage von eben aktuell. Was macht uns lebendig? Worauf setzen wir unsere Hoffnung auf Leben? Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Gott möchte uns bei der Suche nach Antwort auf diese Frage davor bewahren, den Buchstaben des Alten Testaments gegen den Buchstaben des Neuen Testaments einfach auszutauschen. Der Hoffnung auf die Wirksamkeit von Regeln und Gesetzen des Alten Testaments stellt Gott nicht die Kraft der Regeln und Gebote des Neuen Testaments gegenüber. Der Geist aber macht lebendig. Ich habe an dieser Stelle gedacht, dass ich ja keine hier neue Theologie verbreite. Ich sage nicht mal etwas Revolutionäres. Wir alle wissen um die Existenz und die Aufgabe des Heiligen Geistes. Aber erwarten wir wirklich noch, dass das Eigentliche, was nicht äußerlich geschieht, sondern was im Herzen anfängt zu beginnen, dass dort, an diesem Punkt, das Eigentliche nur von Gott geschehen kann? Haben wir den Anker unserer Hoffnung auf Leben, unserer Hoffnung auf geistliche Erfahrung, auf Veränderung, auf Fortschritt und Wachstum im Glauben, auf Wirken Gottes in unserem Leben, in Gott und dem Wirken seines Geistes festgemacht? Sind wir wirklich davon überzeugt, dass alles, was wir letztendlich tun, fruchtlos bleibt, wenn Gott durch seinen Geist, wie im Thessalonicher Brief, unser Werk des Glaubens nicht in Kraft erfüllt? Ich glaube, diese Herausforderung, diesem Blick gegenüber ist es sogar fast leicht, sich einfach an Gebote, Strukturen, Vorgehensweisen zu halten, die wir vielleicht auch im Neuen Testament finden, herausarbeiten. Wir lernen sie und versuchen sie anzuwenden. Nicht, dass ich an dieser Stelle falsch verstanden werde. Genau das zu tun, das Neue Testament zu studieren, eben genau das herauszuarbeiten, ist gut, aber es ist nur die Hälfte des Weges. Es ist und bleibt der Dienst des Geistes, auf dem die Verheißung der Herrlichkeit Gottes liegt. Die Verheißung, dass auf menschliche Herzen geschrieben wird und wir nicht in dem Anspruch auf äußerliche Veränderung hängen bleiben. Jetzt bleibt natürlich die Frage zum Schluss. Ja, wenn es so zentral um das Wirken des Geistes Gottes geht, der in der Lage ist, dort zu arbeiten, wo kein Mensch hinkommt mit noch so großen Anstrengungen, nämlich am Herzen. Ja, wie kann ich denn die Kraft und den Dienst des Geistes zur Grundlage meines Lebens machen? Und wie schön wäre es, wenn jetzt in unserem Text 10 Punkte folgen würden, 10 Regeln, 10 Gebote, wie ich das erreichen kann. Aber merken wir schon, dass genau das ein Widerspruch in sich selbst wäre? Und so glaube ich, dass der Anfang, und so empfinde ich auch die Botschaft unseres Textes heute Morgen. So glaube ich, dass der Anfang darin besteht, die Wirklichkeit des geistlichen Lebens genau so zu sehen, wie sie hier beschrieben wird. Nicht, dass wir von uns aus fähig wären, etwas zu erdenken oder etwas zu wollen. Ich bin und bleibe in einer umfassenden und vollkommenen Weise abhängig von Gott, egal wie gut und wie intensiv ich studiert habe, egal wie viele Passagen ich auswendig gelernt habe, egal wie viele Jahre ich auf welchen Bibelschulen auch immer gelernt habe. Ich bin und bleibe in einer umfassenden und vollkommenen Weise abhängig von Gott. Und dazu möchte ich uns und dazu möchte ich dir heute Morgen Mut machen, dich neu hineinzustellen in diese Abhängigkeit von Gott. Ob es dein persönliches Bibellesen ist oder ob es ein kleiner oder großer Dienst in der Gemeinde ist, mache dir bewusst, dir selbst gegenüber und auch Gott, dass du ihn brauchst. In den kleinsten wie in den größten Dingen. Bitte ihn, die geringsten Dinge wie auch die größten Schritte deines Lebens mit seiner Herrlichkeit zu erfüllen. Sicherlich entzieht sich so eine Vorgehensweise der Sicherheit, die einem Papier und Zertifikate und Autorisierungen geben kann. Und man stellt sich damit mit beiden Beinen fest in die Luft, menschlich betrachtet. Aber genau das ist es, wozu Gott uns einlädt, uns fest auf seine Verheißungen zu stellen, die nicht durch menschliche Logik oder irgendwelche Zeugnisse untermauert sind. Paulus und seine Begleiter waren immer wieder bereit, selbst in einer Atmosphäre, in der inzwischen ein anderer Wind wehte und in der sie eigentlich herausgefordert waren, andere Dinge zu liefern, sie blieben dabei, ihren Blick immer wieder auf den Fokus zu richten, immer wieder auf das Eigentliche. Und in diesem Sinne und in dieser Kraft des Geistes, ja alle menschlichen Bemühungen loszulassen, ihr Vertrauen, ihren Blick nicht auf sich selbst zu richten, auf das, was sie menschlich in der Lage waren zu geben. Wobei es nicht heißt, dass sie sich nicht bemüht haben. An anderer Stelle lesen wir davon, wie sie gearbeitet haben, Tag und Nacht sich mühend. Aber ihre Hoffnung beruhte nicht auf ihrer Hände Werk, sondern das und darauf, dass Gott dieses Werk des Glaubens in Kraft erfüllen möge. Und in diesem Sinne wirkte Paulus, in diesem Sinne möchte ich mich selbst, in diesem Sinne möchte ich euch ermutigen, genau so euer Leben zu leben, wie es in Vers 12 nochmal so schön zusammengefasst heißt. Weil wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großer Offenheit, mit großer Freimütigkeit auf. Gott macht dir Mut, nicht den Blick auf dich selbst, das letzte Wort haben zu lassen, sondern weil wir eine solche Hoffnung haben auf solch einen Gott, möchte Gott dich herausfordern, mit großer Freimütigkeit, mit großer Offenheit, das in die Hände zu nehmen und alles von Gott zu erwarten, der bereit ist, dir alles zu schenken. Amen.